mal zum Thema Erziehungssystem von Wurzeln. Sie haben gesagt, das ist ein falscher Einsatz bei Karina Behrer. Ich habe sie gefragt. Und
der falsche Ansatz.
Gut, nicht die richtige Richtung, in der man Wurzeln betrachten muss. Aber was ich gesagt habe, dass Irritation, die bei den Leuten, bei den Menschen hervorgerufen wird, das ist sein Versuch, Leute zur Aktivität aktiv zu werden, zur Aktivität zu rufen. Und ist das nicht das, was bei Stars im positiven Sinne als toll gesehen werden kann? Dass die Menschen eben Stars als selbstbestimmte Personen, nicht die Besten, manchmal sind es da auch die Schlechtesten, gesehen werden. Kann man so einen Begriff für Stars geben oder kann man das auch so betrachten und bei Boys konkret auch?
Naja, mit Aktivität, ich weiß es nicht. Er wollte betrachtet werden letztendlich. Ja? Er hat stundenlang gesprochen. Was für Aktivität war ja möglich. Man konnte sicherlich ihn schlagen, ja. Aber das hat er auch genossen. Die Stars produzieren keine Aktivität. Die Stars wollen bewundert werden, betrachtet werden. Die Stars wollen faszinieren. Boyce wollte faszinieren. Wie jeder Star wollte faszinieren. Weil wenn die Menschen aktiv sind, ja, dann gehen sie ihren eigenen Geschäften nach. Ja. Wenn ich aktiv bin, was tue ich? Ich gehe, kaufe etwas für die Wohnung oder reise oder gehe in den Supermarkt oder ins Café oder ich weiß nicht. Ich betrachte nicht den Boys. Ja. In dem Moment, in dem ich Boys betrachte, schalte ich von meiner eigenen Aktivität aus, ich entsage meine normale Lebensaktivität und verwandle mich in Partizipieren in einem völlig anderen Geschehen. Als Betrachter letztendlich. Ja. Und die Frage ist, warum tue ich das? Ja? Warum bin ich fasziniert? Warum bin ich bereit, plötzlich sozusagen einen Teil meines Lebens, der sozusagen nicht so lange dauert, letztendlich, plötzlich dem zu widmen, dass ich einen anderen Menschen betrachte und bewundere, statt meiner eigenen Geschichte nachzugehen. Das ist im Grunde unnatürlich. Ja, was interessieren mir andere Menschen? Ja? Ich meine, ich habe schon genug eigene Probleme im Leben. Warum schalte ich hier um? Warum abstrahiere ich von meinen eigenen Problemen ab? Das ist ein magischer, schon ein magischer Moment.
Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich bei dem, was ich jetzt gelesen und erfahren habe, dass Voice irgendwie nur als Star betrachtet werden wollte, weil seine Aktionen, die er machen wollte, also die 7000 Eichen oder die Freie Internationale Universität, haben ja auch nach seinem Tod funktioniert. Und die Freie Internationale Universität existiert noch und wird halt jetzt von Stübgen halt weiter gemacht und hat sich gelöst von ihm. Also das heißt, er hat ja auch Dinge initiiert, die nicht irgendwie Starkult waren oder so, sondern ich denke schon, dass ihm diese Dinge, die er vermitteln wollte, auch wirklich wichtig waren. Dass es ihm ein Anliegen war, dass es den Freiheit aus bestimmten Menschen gibt und so weiter und so fort. Also ich denke schon, dass es nicht einfach zur Strategie gehört hat.
Ja, aber sind Sie? Es ist so und nicht so, ja. Weil, wie gesagt, freie, selbstbestimmte Menschen, wenn sie wirklich frei und selbstbestimmt sind, sie interessieren sich nicht für Kunst. Das ist eine alte Einsicht. Das hat schon Hobbes festgestellt, das hat schon Rousseau festgestellt, in seiner absolut richtigen Schrift über die Kunst der Kultur.
Ja. Und dann hat er gesagt, ja, darum geht es ja auch gar nicht, dass man meine Kunst braucht.
Also. Na, selbstverständlich nicht, ja, ganz klar. Aber es geht doch nicht darum, was er gesagt hat. Ja, weil man sagt,
ja, ich denke, was
im Leben alles
möglich ist. Schon, wenn man über Voice redet, ob es authentisch ist oder nicht, was er sagt.
Aber was ist authentisch? Ja, sie haben die rücken jetzt ein bisschen ab von ihrer eigenen Darstellung, die ich für richtig halte. Boissons Konglomerat ist eine Figur, die besteht aus vielen Elementen. Und seine Reden oder seine Verlautbarungen und seine Manifeste und seine Ansichten sind nicht zu trennen von diesem Gesamtbild. Das heißt, sie können nicht isoliert werden und in einen Kontext gestellt werden, der ihnen fremd ist. Ja, man muss ja sehen, welche Rolle sie gespielt haben in seiner eigenen Praxis. Ja. Und diese Praxis war eindeutig, sich sozusagen zu exponieren, sich zum Gegenstand der Betrachtung zu machen, die Blicke der anderen auf seine Figur zu fokussieren. Mehr als seine Figur als auf sein Werk, ja, aber auf seine Figur. Er war jemand, der die Blicke der anderen auf sich ziehen wollte und hat es auch gemacht. Und seine Ausführungen und seine Reden dienten auch diesem Ziel. Sie sind auch funktional. Jetzt kann man alles, was Beuys gemacht hat, was er gezeichnet hat, was er gesagt hat, was er getan hat, kann man auch, und das ist ja völlig legitim, von dieser Gesamtstrategie trennen. Man kann sich fragen, wenn man will, ob seine Zeichnungen wirklich gut sind, in welcher künstlerischen Tradition sie stehen. Sie stehen in einer bestimmten künstlerischen Tradition. Man kann sich fragen, seine Installationen, in welche Verhältnisse stehen zu Dieter Roth und zu vielem anderen, was diese Zeichen gemacht wurden. Man kann sagen, sie fragen, in welcher Zusammenhang seine Reden stehen zum sozialistischen Gedankengut, zum Stein und so und so weiter. Man kann das alles von einem trennen, das ist auch möglich und das ist auch legitim. Aber wenn wir insgesamt die Strategie von Beuys betrachten, dann ist es eine Strategie der Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und ich denke, dass seine Verlautbarungen und seine Reden zunächst einmal auch dieser Effekt erzeugen wollen.
Ja, ich meine, das ist ja schon ein Unterschied. Also für mich ist es ein Unterschied, ob der einfach sagte, er wollte Ruhm oder er wollte irgendwas für seine ihm umgebende Umwelt tun. Also ich finde, das sind für mich eigentlich zwei ziemlich unterschiedliche Dinge.
Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind sie weniger unterschiedlich, als es zu sein scheint. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, beide, sei es Ruhm, sei es eine politisch-gesellschaftliche Wirkung, ist etwas Nachträgliches. Man fragt sich zunächst einmal, ob jemand, der auf sich Aufmerksamkeit ziehen will, in diesem Augenblick so etwas wie ein Ruhm will. Ja, er will einfach im Zentrum sein. Und zwar jetzt. Schon die Frage nach dem Ruhm ist immer schon die Frage nach der sozialpolitischen Wirkung. Ja, und geht ein bisschen vom Ereignis weg. Und zweite Frage ist, dass wir wissen, dass das alles, und er war sozusagen, und wir alle sind dessen bewusst, dass man einen Ruhm haben muss, um irgendetwas zu erreichen. Ja, also wenn man keinen Ruhm hat, hat man auch keine gesellschaftspolitische Wirkung. Also man macht beides. Man macht gesellschaftspolitische Wirkung und Ruhm. Jetzt kann man immer sich fragen, was dient wem, ja? Über jede wichtige Persönlichkeit, inklusive Mutter Therese ja inzwischen, ja, und so, wo ihre erotischen Eskapaden jetzt allgemein bekannt geworden sind, fragt man, was diente wem? Ja? Diente sozusagen der Ruhm der Werke oder das Werk dem Ruhm? Ja? Ich denke, das ist eine falsche Frage. Ich denke, dass wir haben hier mit einer Konstellation zu tun, wo wir diese Unterscheidung kaum treffen können. Ja, es ist halt so, dass wenn das Werk, wenn dem Werk geholfen werden muss, dann muss der Ruhm da sein. Und wenn das Werk vollbracht wird, das dient es der Ruhm. Ja, es ist objektiver Zusammenhang, den man sich stellen muss, wenn man überhaupt irgendetwas tut. Ja. Das ist sozusagen nicht moralisch oder irgendwie aufzulösen. Das ist einfach so ein Zusammenhang der sozialen Wirkung. Die Frage ist, inwieweit ein Star, und das ist eben eine platonische Frage, ja, inwieweit ein Star jemand ist, das alles hundertprozentig reflektiert und nicht einfach von einem sozusagen buddhistisch-christlichen Drang besessen ist, einfach sich sozusagen auszusetzen. Ja, einfach, er kann sozusagen nicht in der Ecke sitzen. Ja, das ist der Punkt. Ja. Es gibt einfach Drang, in die Mitte zu kommen, dass die Leute einen sehen. Ja, welche Konsequenzen auch immer. Das ist so ungezogene Kinder. Ja. Es gibt so ungezogene Kinder, die immer sozusagen etwas organisieren, damit man mit ihnen beschäftigt. Ja. Was wollen diese Kinder? Wollen sie Ruhm? Wollen sie Wirkung? Ja, sind aber so. Ja. Und ich denke, dass eine gewisse Dimension der Exhibitionismus, puren Exhibitionismus, in diesem Sinne des puren Platonismus, wenn man will, muss ja schon drin sein. Ja? Dieses sozusagen, das Leuchten selbst, das heißt exhibitionistische Geste schlechthin, ohne jede sozusagen Konsequenzen, muss irgendwie dabei sein. Also ich meine nicht, dass der Buß so etwa wie schlechter Mensch war oder so etwa wie das Wohl der Menschen nicht gewollt hat oder so. Sicherlich hatte das Wohl der Menschen gewollt, war wahrscheinlich ein netter Mensch, wenn er nicht gerade zornig war oder was auch immer. Aber wir sprechen hier in einer über Konstellationen, die man nicht psychologisch oder strategisch beherrscht, wenn man sie begibt. Ja. Es gibt so bestimmte Lage, das ist so wie Kampf, wie Krieg. Ja. Wenn man sich in Krieg begibt und beginnt sozusagen diesen Krieg zu führen, wir wissen, dass es gibt so strategische Lage. Man begibt sich in eine Logik, man begibt sich in eine Situation, die dann weitgehend alles andere diktiert. Und ich denke, dass wenn man sich in die Situation einer öffentlichen Figur begibt, dann hat man wenig Möglichkeiten, dann diese Rolle oder diese Situation zu gestalten, individuell zu gestalten. Sie diktiert im Wesentlichen ihre eigenen Gesetze. Man kann es vermeiden und das kann nicht tun. Oder man kann es versuchen, aber es nicht schaffen. Aber wenn es will und schafft, dann begibt man sich sicherlich in eine gewisse Sklaverei. Das wissen wir sozusagen genug. Also, man unterwirft sich im Grunde eine gewisse Figur. Sicherlich, was die Leute eigentlich wollen, also was man Karriere nennt, also was generell die Leute wollen, das ist die Unterwerfung. Ja, das ist ganz klar. Die Menschen leben vor sich hin und leiden darunter, dass niemand ihnen etwas diktiert. Ja, sie müssen ständig entscheiden, ob sie Brot kaufen oder, ich weiß nicht, Wein trinken oder ich weiß nicht, Bier trinken. Also sie wollen unterwerfen und sie arbeiten dafür und irgendwann kommen sie in eine Situation, wo sie trinken nur das, was ihnen gegeben wird. Ich denke, dass Madonna ist in dieser Lage. Was ihnen gebracht wird, das trinken sie ja. Und ansonsten unterscheidet auch nicht zwischen Bier und Wein. Ja? Irgendwann verschwindet überhaupt jedes Unterscheidungsvermögen. Man tut einfach das, was man tun muss und völlig abgeschaltet im Zustand. Und ich denke, dass eben das, wonach die Leute streben. Ja? Und wenn man in diesem Zustand mal ist, dann leuchtet es sozusagen. Das ist ein Star. Star ist sozusagen von innen gesehen eine totale Figur der Unterwerfung. Von außen gesehen eine Identität zwischen Zeichen und Wesen. Ja, was ein anderer Name für diese Unterwerfung ist. Also ich würde das auch nicht sehen. Aber für mich, in psychologischer Sicht, aber für mich interessant ist weniger Psychologie als diese, weil ab einem gewissen Zeitpunkt, denke ich, die Stars sind, der Mensch ist einfach, sogar wenn es kein Star ist, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt ist man einfach zu müde, über eine Psychologie zu haben. Ja. Ich meine, bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat man eine Psychologie, aber irgendwann ist man einfach zu erledigt. Und dann unterwirft man sich sozusagen der Außenwelt. Ja. Und was mich interessiert, ist eben Außenwelt. Ja, Außenwelt. Das heißt, wie etabliert sich so etwas im Star-System? Na, wie etabliert so etwas wie ein Äquivalent der religiösen Realpräsenz, was Star-System ausmacht? Das ist so ein heidnisches System im Grunde. Das ist so ein vorchristliches, vorjüdisches, heidnisches System. Und es ist gerade deswegen, denke ich, wird auch verachtet von den Repräsentanten der sozusagen der herrschenden Repräsentationssysteme. Im Grunde, Stars werden bewundert und verachtet gleichzeitig. Da war sogar ein romantischer Dichter, der mal geschrieben hat, nicht sieht so dumm aus wie die Sterne, aber hat noch Sterne hier.
Ja, mir fällt gerade ein, weil Sie es als eine Figur der Unterwerfung auch geschrieben haben, ist das nicht die klassische Figur des Subjekts, des Unterworfenen. Das kam mir schon vorher so vor und jetzt auch noch etymologisch.
Ja, klar.
Oder aufgrund dieses Hinweises. Das Subjekt haben Sie mit der Person, die mit sich identisch geworden ist, autonom, und es ist nicht nötig, hat sich von etwas anderem repräsentieren zu lassen oder von anderen, sondern ganz sie selbst ist und mit ihrem Namen, dem Eigennamen, für sich steht und für nichts anderes.
Ja, nicht weniger für sich als für das Zeichen. Also das
Zeichen steht für
Ja, es ist sozusagen Unterwerfung und unter das Signifikant. Ja, das ist das, was ich als Figur des Verdachts eigentlich
Aber ein Zeichen, beschreibe. Das nur für dieses
Nur für dieses. Steht, nur für dieses Subjekt. Ja, für dieses Subjekt steht. Das ist sozusagen, wir können es so sehen, dass wenn wir einen Bruch haben zwischen, sagen wir, Signifikant und Signifikant, wir denken oft in den Begriffen der Annäherung des Zeichen an das Bezeichnete. Wir denken, wie sollen wir das Zeichen so gestalten, dass dieses Zeichen tatsächlich das bezeichnet, was es bezeichnen soll. Das tun wir dummerweise auch in Bezug auf uns selbst. Ja? Das heißt, viele denken, wie soll ich authentisch werden? Ja? Das heißt, wie soll ich schreiben, wie soll ich malen, wie soll ich reden, wie soll ich bewegen? So, dass diese Zeichen mich bezahlen, also mich sozusagen authentisch bezahlen. Das ist sicherlich der falsche Weg. Ja? Viel wichtigere sozusagen, und das ist sozusagen Star-Entscheidung, ist ein Zeichen zu entwerfen, sich diesen Zeichen zu unterwerfen. Annäherung zwischen Zeichen und Bezeichnung passiert jetzt auf eine andere Art und Weise. Das heißt, indem ich einen Signifikanten unterwerfe, beginne ich authentisch zu sein, ohne irgendwelche Suche nach dem Selbstausdruck. Ja, das ist im Grunde weitgehend, wenn man schon Andy Warhol angesprochen hat. Das ist Warholische Strategie. Er findet ein Zeichen und unterwirft sich diesem Zeichen. Und durch diese selbstunterwerfenden Zeichen wird mit diesen Zeichen identisch. Statt sich zu fragen, wie soll ich sich zum Ausdruck bringen, wird er sozusagen dem Zeichen ähnlich, das er für sich erfunden hat. Übrigens, Beuys hat es bewundert. In einem seiner Interviews sagt er, dass er an Warhol am meisten mag, dass Warhol absolut zeichenhaft ist. Ja? Dass es sozusagen von ihm als Menschen nicht zurückgeblieben ist. Und das ist sozusagen die größte künstlerische Leistung, die man überhaupt vollbringen kann. Also er war diese Dynamik oder diese Figur eines so bewusst.
Das bedeutet aber auch, ein Repräsentant darf niemals oder dürfte nicht Star sein. Ja. Also wenn er Star wird, dann wird im Falle des Papstes ist das unmittelbar blasphemisch.
Ja.
Ein Papst als Star ist eine Blasphemie.
Absolut, ja. Ein wahrer Bürokrat ist so ebenso eine völlig neutrale, banale Figur. Ja. Das ist jemand, der. Und nicht nur das, sondern generell, wenn wir zuspitzen, ja, dann ist sozusagen jede Figur der Repräsentation arbeitet nach dem Prinzip, vor allem in der Moderne, die Figur eines Agenten. Ja, jemand, der eine Macht repräsentiert, und zwar so konsequent repräsentiert, dass man das sogar nicht weiß, was für eine Macht es eigentlich ist. Zum Beispiel ist es eine Geheimloge oder es ist ein Geheimdienst oder eine verbrecherische Organisation. So. Nun, wir wissen aus der Kriminalliteratur, dass die erste Forderung, die man an einen Agenten stellt, ist, dass er absolut banal aussehen soll. Wenn irgendwelcher Agent plötzlich auffällt, ja, dann wird er liquidiert. Ja. Viele Romane drehen sich darum, dass Agenten sich verlieben und so und plötzlich beginnen, sich sozusagen gut zu kleiden und sozusagen auffälliges Leben zu führen und sozusagen interessant zu erscheinen. Sie werden sofort liquidiert. Ja, der Agent muss absolut neutral, in diesem Sinne nicht charismatisch sein. Und Bürokrat auch. Ja. Das Bürokrat ist Agent des Volkswillens oder des Gesetzes und so weiter. Und als solcher muss eine unscheinbare Figur bleiben. Und sicherlich solche Geschichten wie Franziskus von Assisi und so weiter, so charismatische Figuren, wurden von der katholischen Kirche immer schief angesehen. Ja, da irgendwann später. Sicherlich für heilig erklärt und verehrt, aber eigentlich während der Lebenszeit nicht so besonders, also mit einer gewissen Distanz behandelt. Mit einem Misstrauen.
Dabei kommt das Charisma ja doch aus dem theologischen Kontext. Das ist doch die Gabe, oder?
Ja.
Ja, das ist die Gnade.
Ja, aber das ist wie im Charisma im theologischen Zustand, das ist immer der Versuch sozusagen eine neoplatonische oder postneoplatonische Wendung. Ja, das heißt, wenn man die Texte liest, bedeutet das eben dieser Selbstscheinen, ja, wird interpretiert als die göttliche Gnade. Das heißt, das Scheinen selbst wird dann als Wirkung einer Kraft, die sozusagen nicht von außen. Ich glaube, wir denken wir heute so, nee, denken wir heute glaube ich nicht so. Wir denken, dass Madonna vom eigenen Licht scheint, oder? Danke. schon. Aber man könnte sicherlich zu einer, zu einer Theorie gehen. Im Grunde das Buch unter Verdacht, ja, ist versucht eine solche Theorie. Das ist gar keine Frage. Man könnte eine Theologie vorstellen, dass hinter jedem Schein sozusagen so eine Quelle des Lichts gibt und dass dieser Schein eigentlich nicht von Madonna kommt, sondern von dem, was sozusagen dahinter steckt, ja, wie ich schreibe, und eigentlich dieses Licht spendet. Ja. Dann ist es sozusagen eine Medientheologie. Also was ich in, unter Verdacht beschreibe, ist eine Medientheologie, die eben in diese Richtung geht. Das heißt, dass sozusagen die Phänomene nicht selbst scheiden, sondern ihr Licht von einer verborgenen Quelle bekommen, die sich uns auf eine Art und Weise entzieht, die noch radikaler ist, als eben Volkswille, Kunst und so weiter und so fort. Das heißt, entgeht uns absolut. Ja. So, dass wir auf keine Weise sozusagen uns diese Quelle nähern können, das ist nicht, nichts anderes als theologische Begriff. Der Gnade oder was auch immer und sozusagen. Es ist einfach so, so eine Medientheorie zu entwickeln. Aber das ist der nächste Schritt. Ja? Der nächste Schritt, wenn ich denke, wie ich sehe, in unserer Kultur möglich ist, aber nicht tief verankert. Ich denke, dass allgemeine Meinung darin besteht, dass die Stars selbst scheinen.
Dann könnte man noch einen draufsetzen und sagen, dass Christus der erste Medienkünstler war, bloß falsch verstanden wurde, oder?
Naja, das ist sowieso klar. das ist klar. Aber man geht ein bisschen weiter und ich denke, dass die Erscheinung dieser Medienkünstler, das ist eben was modisch war, in den 20er, 30er Jahren, ich glaube, war ziemlich ausgeschlachtet von Karl Jaspers, diese Idee der Achsenzeit, ja, dass sie alle erscheinen zwischen der 6. und 4. eigentlich Jahrhundert, wo diese Figuren beginnen sich zu etablieren, im buddhistischen Osten, ja, um die Zeit, die griechischen Philosophen und die jüdischen Propheten. Also das waren sozusagen die ersten Figuren, die sich herausgelöst haben aus jeder Ordnung, nichts mehr repräsentiert haben außer sie selbst, Träger der absoluten Erleuchtung waren, sozusagen von sich aus leuchteten. Ja, nicht wahr? Buddha erscheint in dieser Zeit als Subjekt des Leuchtens. Ein Erleuchteter, der von sich aus leuchtet, verkündet keine Lehre, beruft sich keine Autorität, er repräsentiert nichts außer sich selbst und so weiter und so fort. Das ist sozusagen die Geburt des modernen Stars. Ja. Genauso war Sokrates ja sicherlich, aber noch vor ihm so Figuren wie Pythagoras, schon beginnt sozusagen diese Richtung zu bewegen. Und die jüdischen Propheten sozusagen noch vor Christus. Ja. Christus ist schon einer in der Reihe. Ja. Also die sozusagen von innen leuchten. Christus auch sozusagen leuchtet ab und zu und sogar sichtbar für das Publikum. Das sind die Stars. So Vorfahren von Madonna.
Aber wir hatten doch auch mal im Zusammenhang mit Moral, das ist schon eine Zeit her, den Star definiert als die völlige Entleerung, dass man nur noch die Reflexionsfläche für den Betrachter darstellt und kein Licht sich hinter dem Star selbst verbirgt.
Ja, aber
Leere und Licht ist schwierig.
Ja, ja, aber das ist eben das, ja. Das heißt, wenn ich sage Unterwerfung der Substanz oder Unterwerfung des Subjekts, das ist eben diese Entleerung. Ja. Das heißt, hinter dem Zeichen gibt es ja nicht außer Licht. Diese Leere, das ist eben dieses Licht. Ja. Hat sich alles aufgelöst, das ist noch Zeichen und dieses Zeichen leuchtet. Ja. Das heißt, es gibt nichts Dunkles. Dunkles ist die Substanz. Die, sozusagen ein Star hat keine Substanz. Ja, hat nichts hinter sich. Es ist alles weg. Ja. Es ist alles aufgelöst oder unterworfen dem Zeichen selbst. Und was bleibt, ist sozusagen das Leuchten der reinen Lehre. Und das ist eine Möglichkeit, sozusagen Identität zwischen Signifikanten und Signifikanten zu denken, ohne die klassische Figur der Annäherung des Signifikanten an das Signifikant. Also man fragt sich nicht im Sinne der klassischen Dekonstruktion, wie ist es möglich, dass ein Zeichen das tatsächlich bezeichnet, was bezeichnet soll, sondern man fragt sich vielmehr, was soll das Leben tun, um so zu werden, wie das Zeichen, das das Leben bezeichnet. Ja? Wir denken die Bewegung in die umgekehrte Richtung. Nicht die Adaptation der Zeichen an das Leben, sondern die völlige Verschmelzung des Lebens mit dem Zeichen.
Also ich finde schon, dass es ein ziemlich krasser Unterschied gibt zwischen Madonna und irgendwelchen Heiligen. Also ich denke mal, das, den wir heute eigentlich machen, dadurch, dass wir eben Stars auch eben so sehen, und, oder wie ihr Freund sagt, eben, er hat Madonna gesehen, aber es hat eigentlich nicht geleuchtet. Und ich denke schon, dass wenn wir das Idealbild eines Heiligen sehen und eines Buddha, dass der auch privat geleuchtet hat. Also auch wenn er allein, muss man so sagen, also wenn ich nur einen Gegner im Wald beobachtet hätte, hätte es ihn auch leuchten sehen. Während Madonna eigentlich nur, also die Stars heute eigentlich nur dann leuchten können, weil der Star ja ein komplexes zwischen dem Star und den Fans. Das heißt, wenn Madonna zu Hause im Bett liegt, dann leuchtet sie halt nicht mehr, weil sie nicht Madonna ist. Also, eigentlich.
Ja, das ist, auf der einen Seite ist es wahr. Auf der anderen Seite ist es halt so, man kann es in eine oder in eine andere Richtung deuten. Zum Beispiel, ich war bei der Vorlesung von, Derrida ist ein gutes Beispiel. Bei Derrida ist sehr verführerisch, ich weiß nicht, was man über Madonna habe ich nicht getroffen. Aber ich kann schon sagen, Derrida hat so eine gewisse Ausstrahlung. Ja? Das war schon so. Was im Grunde immer ein Typ Ausstrahlung ist, des schlechten Geschmacks. Ja? Er ist ein Mensch, der immer falsch gekleidet ist und so weiter. Und sozusagen nur das, was von schlechtem Geschmack hat, Ausstrahlung. Ja? Und das ist genau das. So in rote Hemden mit dunkel blauen, ja, das ist also Wahnsinn, ja. Und dann, ja, gut. Also davon abgesehen. Also ich besuchte seine Vorlesungszeit, das war so Vorlesungsraum in Wüstern-Rhein. Und da waren die ganze Fangemeinde. Und alles leuchtete. Und dann war der Vecchia, der Derrida mit Fangemeinde. Und da kamen die Leute, da war der nächste Veranstaltung, etwas physikalische Chemie oder chemikalische Physik, also etwas in der Richtung. Die hatten wirklich keine Ahnung, ja. Haben ein paar Mal sozusagen praktisch abgedrängt zur Wand und überrannt. Und irgendwie völlig behandelt ja während des Dreck. Und irgendwie diese ganze Fangemeinde hat immer darunter gelitten, dass er nicht allgemein leuchtet. Aber es ist interessanterweise, ob das allgemeine Leuchten überhaupt möglich ist. Das ist wirklich eine Frage. Es gab so einen witzigen Film, da war es also ein sehr schlechter Film, aber hat mir gut gefallen, so eine Szene hat mir gut gefallen, da war so ein dämonische Gestalt, der ganze Gegend, also mit dunkler Ausstrahlung in der Herrstadt, und alle, die ihn sozusagen die Gegend angenähert haben, alle zitterten, ja, irgendwie, wenn er diese dunkle Strahlung so ausgebreitet hat. Und dann kommt der Held, so ein praktisch denkender Amerikaner, und dann erscheint diese Gestalt und beginnt sozusagen diese Strahlung. Und dann merkt er, das ist skeptisch an, nimmt er den Wunder und schießt hin und das ist top. Ja. Und geht einfach weiter. Ohne sozusagen mit den Schultern zu zucken. Das heißt, es gibt sozusagen eine gewisse Immunität. Ja. Grundsätzliche Immunität zu jeder Ausstrahlung. Welche Art auch immer. Es gibt Menschen, die auch nicht berührt werden. Ich weiß es nicht. Ja, das ist schwer zu sagen. Ob die Ausstrahlung universal sein kann und sozusagen, ob es nicht, also zumindest die Autoren, die sich lange Zeit damit beschäftigt haben, Platon, aber auch alle möglichen Gurus des Ostens, ja, und Gurdjieff und so weiter, sie haben das immer diagnostiziert. Ja. Also die haben so eine Fähigkeit entwickelt, wenn sie einen Menschen sehen, ob sie für ihn strahlen oder nicht. Und wenn sie da sofort das Gefühl bekommen haben, dass sie für ihn nicht strahlen, sie haben dich nicht ausgesprochen, angesprochen und haben auch verlangt, dass er aus dem Raum entfernt wird. Ich muss ja sagen, ich wurde selbst einige Male verlangt, den Raum zu verlassen. Ich hatte so eine für anthroposophische Freunde, ja, so indisch angehaucht. Und da kamen so einige mit so indischen Geschichten. Ja. Also ich war mit den Leuten befreundet, aber und sehr wohlwollend, ja, wie ich generell bin. Und dann, einige, die gekommen sind, haben so sich schnell umgeschaut und haben gesagt, ja, aber ich habe so, bitte, also dieser Mann, der junge Mann, der in der Ecke sitzt, könnte er nicht sozusagen irgendwo so nächste zwei Stunden woanders verbringen, weil sonst klappt das bei mir auch nicht. Wobei ich nichts gesagt habe, das war in einer Minute, ja, sind einfach reingekommen, umgeschaut, das braucht nicht einmal eine Minute und sie haben mich diagnostiziert, als jemand, der sozusagen die ganze Zufall bringen könnte, ja. Das ist mir nicht einmal passiert, ja, sondern mehrere Male. Und das bedeutet, dass gerecht oder ungerecht, ja, schwarz oder blau. Aber ich meine, eine gewisse Sensibilität entwickelt man dazu. Na gut, ich glaube, wir sind da. Ich bin ja noch am nächsten Tag passiert.